So, guten Morgen. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich mir einen Feldstecher mit. Ich sehe euch so schlecht. Irgendwie müssten wir dabei mal was anderes machen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ihr kommt, geht immer weiter. Träger nur ein Barham auf mich zugetroffen. Da habe ich mir gedacht, genau das ist es, ein Zeichen unserer Zeit. Du kennst mich, ja? Und eigentlich können wir uns sagen, Gerhard, ich will mal was über dich wissen, erzähl mal. Und ich versuche ein Leben zu leben, wo es keine blinden Flecken gibt. Gelingt mir nicht immer, aber ich versuche das. Und ich hätte dir alles erzählt, was du über mich wissen wolltest. Auch das, was man vielleicht nicht jedem erzählt, wenn mich danach gefragt hätte. Aber wir sind Menschen in unserer heutigen Zeit, da googeln wir und schauen, was wir rausfinden. Manchmal habe ich das Gefühl, wir googeln auch über Gott. Was finden wir raus? Da kaufen wir uns Bücher, versuchen, was über Gott rauszufinden. Da hören wir uns Predigten an, versuchen, was über Gott rauszufinden. Aber er ist doch genauso da wie ich. Eigentlich könnten wir doch direkt zu ihm gehen und fragen, sag mal, wie ist denn das? Erzähl mal. Die Tür ist offen, der Vorhang ist zerrissen. Der andere Weg ist so viel leichter. Danke, dass du mich trotzdem gegoogelt hast. Scheinbar bin ich dir ja wichtig. Wir lesen im Johannes im 9. Kapitel, dass Jesus unterwegs war. Und da sieht er einen Mann sitzen, der war blind. Seine Jünger um ihn herum bleiben wie Jesus stehen und fragen, wer hat denn Schuld, dass er blind ist? Hat er selbst Schuld? Oder haben seine Eltern Schuld? Weder noch, antwortete Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, sagte Jesus, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald, sage ich euch, kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Dann spuckte er auf die Erde und machte einen Brei aus Staub und Spucke und schmierte ihn dem Blinden auf die Augen. Steh auf und geh dich waschen zum Teich Siloa, befahl er ihm. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin und wusch sich diesen Matsch von den Augen. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die anderen Leute sagten, ist er das oder ist es ein anderer? Ja, er ist es, sagten die einen. Nein, er schaut nur so aus, er ist es nicht, sagten die anderen. Ich bin's, sagte er selbst. Es ist unmöglich, meinten die einen. Er sieht ihm nur ähnlich. bin's, bestätigte der Mann. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Der Mann, der Jesus heißt, spuckte mich an und strich mir den Brei auf die Augen und sagte, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Und als ich das getan habe, konnte ich wieder sehen. Ja, wo ist denn dieser Jesus? Meinten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Ach, es gibt so unzählig viele Bilder, die Jesus darstellt. Schon in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte hat man Bilder von Jesus gemalt. Und ihr habt mit Sicherheit auch schon so viele Bilder von Jesus gesehen, oder? Aber habt ihr mal eins gesehen, wo Jesus drauf war, wie er spuckte? Nee, ich auch nicht. Das ist doch irgendwie schon komisch. Spucken, ja, das ist nicht unbedingt der feine Stil, oder? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch bitten würde, für den nächsten Gottesdienst einen Spuckkübel hinzustellen, wo ich ab und zu reinspucken könnte? Nee, würdet ihr sagen, lass mal stecken, wollen wir gar nicht haben. Ja? Und wenn wir fragen würden, wie so einige, die das als Armband so herumtragen, what would Jesus tun, was würde Jesus tun, dann würde wohl der eine oder andere von euch viel sagen können dazu, aber die wenigsten würden doch sagen, spuck mal. Und Jesus hat einfach gespuckt. Jesus greift hier zu einer ganz merkwürdigen Methode. Er greift zur Spucktherapie. Wisst ihr, manche Augenkrankheiten in der Antike galten durchaus als heilbar, aber keine, wenn ein Mensch von Geburt an blind geboren wurde. Das galt wirklich als unheilbar. Und Jesus kommt hierher, fast könnte man denken wie ein Magier, aber er kommt als Arzt. So beeindruckend. Ich habe ein bisschen drüber recherchiert über die damalige Zeit und bin draufgekommen, dass in der Antike der Speichel, die Spucke, durchaus wie ein Medikament gehandhabt wurde. Hippokrates, 400 vor Christus, erwähnt die vier Körpersäfte und erwähnt, wie heilsam auch unsere Spucke ist. 150 nach Christus greift das der berühmte Arzt Galen von Pergamon auf. Und diese Lehre mit den vier Säften hat sich weit hineingehalten bis ins späte Mittelalter. Jesus kommt hier also und greift etwas auf, das in der medizinischen Welt, in der Therapie der medizinischen Welt durchaus bekannt war. Er offenbart sich hier wirklich als Arzt und als solcher rettet und heilt er den Blindgeborenen und eröffnet ihm eine ganz neue, ungeahnte Lebensperspektive. Für mich bedeutet das, Jesus ist nicht nur derjenige, den wir in den Bereich nur Wunder hineinstellen, sondern er arbeitet mit dir und mit mir auch als Arzt. Und er sagt dir vielleicht die eine oder andere Therapie, die dir dein Arzt genauso sagen würde. Wenn wir die Geschichte, die ich euch vorgespielt habe, genau betrachten, dann fällt mir noch etwas auf. Der erste Satz, Johannes Kapitel 9, Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen. Luther sagt, und sah einen Mann. Mach's mal gender mainstream-mäßig, sah einen Menschen. Weil das gilt auch für die Frauen. Jesus geht vorüber und sieht dich. Oder mich. Oder uns. Jesus hat den Menschen im Blick. Und damit beginnt unsere Geschichte. Dass Jesus den Menschen im Blick hat. Einige Stellen im Neuen Testament. Markus berichtet zum Beispiel von dem anderen Blinden und Jesus kommt auf ihn zu und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Da merken wir dieselbe Situation. Jesus kommt auf den Menschen zu, als er seine Jünger ausgewählt hat. Levi, Matthäus, sitzt am Zoll. Jesus geht vorüber, sagt uns Matthäus selbst, und sagt, komm, folg mir. So quasi im Eilen in unserer Zeit, im Dahingehen, zack, bleibt Jesus kurz innehalten und sagt, um dich geht's heute. Er ging, Lazarus hat sich am Baum versteckt. Nicht Lazarus, Zachäus hat sich am Baum versteckt und er sieht ihn und sagt, heute bist du dran. Ich komme zu dir in dein Haus. Jesus wird von sich aus tätig. Wir kennen das, dass Jesus irgendwo um Audienz gebeten wird. Da kommen die Freunde, die den Kranken bringen. Da kommen die Menschen zu ihm und sagen, kannst du mich heilen? Das ist so bei uns im Gedächtnis, im Blick. Ja, wir müssen kommen und sagen, Jesus, kannst du nicht mal was für mich tun? Aber diese Geschichte geht so viel tiefer, zeigt so viel mehr das Wesen Jesu. Jesu kommt und im Alltag, in seinem Alltag bleibt er stehen und sagt, Irmtraut. Er möchte dich sehend machen. Jesus hat immer den Menschen im Blick. Was ist euch als nächstes aufgefallen? Die Jünger haben den Menschen nicht im Blick. In fast schon unhöflicher, ja, abwertender Manier fragen sie, na, wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern? Also diese Frage ist aus doppeltem Sinn total unsinnig gewesen, weil in keiner Tradition, in keiner Religionstradition dieser Welt wird irgendwo gelehrt, dass ein Mensch schon im Mutterleib sündigen kann, oder? Und wenn er blind geboren ist, und die Bibel berichtet uns, er saß jeden Tag an derselben Stelle. Man kannte ihn also. Und wenn wir das weiterlesen, die Leute kannten ihn. Jeder wusste, er war blind geboren. Also warum fragen sie, wer hat gesündigt? Du, er oder seine Eltern? Welches Kabinettsstückchen. Wisst ihr, als Juden hätten sie eigentlich diese Frage sowieso nicht stellen dürfen. Denn einen ihrer großen Propheten im Judentum, Hesekiel, er sagt im 18. Kapitel etwas ganz Großartiges. Er sagt zu dem Volk, warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern ebenso wie die Kinder. Sie gehören mir und nur wer sündigt, soll sterben. Also, Das sagt im Alten Testament vorausschauend der Prophet Hesekiel schon. Wenn Schuld, dann hat jeder mit seiner Schuld zu tun. Und trotzdem stellen sie diese Frage. Wir Menschen stellen die Frage nach der Schuld viel zu oft und auch viel zu gerne, weil die Frage nach der Schuld irgendetwas in uns berührt. Ja, einer muss doch schuld sein. Natürlich gibt es Schuld. Und natürlich ist es gut, wenn wir, wie jetzt in dieser Woche wieder, dieser Amoklauf in New York, wo der mit seinem LKW schon wieder so viele Menschen in den Tod gefahren hat. Natürlich ist richtig beraten, wenn man sagt, wer hat Schuld, wie können wir in der Zukunft versuchen, so etwas zu vermeiden. Aber würde denn die Frage nach der Schuld wirklich das nächste Attentat verhindern können? Die Jünger fragten aus einer Distanz gegenüber diesen Menschen. Eigentlich wollten sie nur ihre Neugierde stillen. Wie oft deuten wir mit dem Finger auf jemanden Schuld? Wie oft deuten wir mit dem Finger auf uns Schuld? Aber Jesus kommt und interessiert die Schuldfrage gar nicht. Er sagt, weder noch. Was soll geschehen? Gott soll hier heute verherrlicht werden. Ich glaube, dass dieses weder noch die erste Heilung ist, die in dieser Geschichte geschehen ist. Es war nämlich die Heilung an den Jüngern. Die Heilung, dass ihre Augen mit den falschen Vorstellungen mal aufgetan wurden. Wir haben immer noch, obwohl wir es über 1000 Predigten besser wissen sollten, ein Bild von Gott, das sich irgendwo in unserem Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein festgesetzt hat, als wenn dieser Gott sagt, ja, so und so und so. Aber für Gott stehst du als Mensch im Mittelpunkt. Jesus fragt nicht, wer hat Schuld? Für Jesus war die Frage nach der Schuld schon falsch gestellt. Jesus sagt, Gott soll verherrlicht werden. Für die Jünger gehörten irgendwie Schuld und Probleme irgendwo immer zusammen. Wenn es ein Problem gibt, muss doch einer schuldig sein. Kennen wir das auch? Denken wir denn nicht auch so? Wenn es irgendwo ein Problem gibt, muss es doch irgendwo eine Schuld geben. Aber Jesus stellt die Frage ganz anders. Er sagt eigentlich nichts anderes wie, überseht ihr denn völlig, was Gott aus seinem Leben machen kann? Gott rechnet nicht auf. Gott rechnet auch nicht ab. Aber wir sind blind dafür. Wie dieser Mann blind war, so sind wir blind, so waren die Jünger blind. Wir übersehen die Größe der Macht und der Gnade Gottes. Wie oft gehen wir von einer negativen Sicht aus? Ja, und schon deuten wir mit dem Finger auf irgendetwas. Und schon sagen wir ja, und dann kommt irgendetwas in uns in Gang, und es ist Schuld, auf die wir hinweisen. Viel zu selten weisen wir auf unsere eigene Schuld hin. Meistens weisen wir auf die Schuld der anderen hin. Aber selbst wenn wir auf unsere Schuld hinweisen, haben wir was im Auge? Das Negative. Und Gott möchte mit diesem Beispiel uns mal sehend machen und sagen, ich zeige euch heute Morgen das Positive. Meine Macht soll verherrlicht werden. Krankheit als direkte Folge der Sünde? Ja, es gibt Predigten, die dir das sagen. Und auch die Bibel sagt, wenn du das oder das tust, dann wird das oder das in deinem Leben passieren. Ja, Fluch und Segen. Können wir auch mal eine Predigt von halten. Aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist die, Gott interessiert sich viel mehr dafür, seine Gnade in deinem Leben fließen zu lassen, als dass seine Gesetze, die auch mit Fluch und Segen zu tun haben, in Existenz kommen. Gnade ist über dem Gesetz. Und ich bin so froh, dass ich und dass wir heute im Zeitalter der Gnade leben. Wir fragen so oft, warum? Wer hat noch nie warum gefragt? Wir alle haben schon warum gefragt. Aber wir merken nicht, dass genau diese Frage uns auf die Vergangenheit festlegt. Und diese Frage nach dem Warum, sie kann uns regelrecht lähmen. Sie kann uns blind machen für das, was Gott wirklich tun will. Heißt es denn nicht in der Schrift, zitiere Jesaja 43, denk nicht mehr an das, was früher war. Was vergangen ist, sollt ihr nicht beachten. Seht nur her, ich mache etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an in der Steppe und Straßen durch die Wüste. Halleluja. Da sagt Gott Menschen, die fixiert sind auf ihre Vergangenheit. Aber für Jesus hat die Vergangenheit niemals das letzte Wort. Meine Vergangenheit muss über mich nicht mehr triumphieren. Deine Vergangenheit muss über dich nicht mehr triumphieren. Die Vergangenheit eurer Gemeinde muss über euch nicht mehr triumphieren. Jesus hat das letzte Wort. Und er sieht den Menschen. Und er kommt in Gnade. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht zum Aufatmen? Und jetzt dürfen wir eine ganz andere Frage stellen als die Frage nach dem Warum. Wir dürfen die Frage stellen, wozu will mich Gott mit meinem Leben und mit meinen Lebensumständen noch gebrauchen? Was hat Gott mit mir noch Gutes vor? Und du darfst dir die Frage stellen. Und ihr dürft euch die Frage stellen, was hat Gott mit uns hier noch Gutes vor? Darf ich dich fragen, warum stellen wir die Schuldfrage, wenn doch die Schuldfrage ein für alle Mal durch Jesus Christus am Kreuz erledigt wurde? Ein für alle Mal. Wie wird denn aus unserem Leben das Werk Gottes, von dem Jesus hier spricht? Wie dürfen wir die Frage vor dem Hintergrund unseres eigenen Lebens stellen, wenn wir noch nicht mal den Durchblick haben, weil auch wir blind sind, weil wir uns viel zu oft selbst die Schuld geben? Ja, wir alle haben unser Schicksal, oder? Die schweren Stellen in unserem Leben, die kennen wir zur Genüge. Das fing ganz früh an. Wir haben nicht unbedingt immer die positivsten Erinnerungen an unsere Kindheit. Und die tun zum Teil heute noch weh, obwohl sie 50 Jahre her sind, oder? Wir wurden verletzt. Wir haben Chancen verpasst. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Und dann haben wir auch andere verletzt. Und wir sind sowohl Opfer als Täter. Und gucken wir uns heute an, oh, der eine ist krank, der andere hat nicht genug Geld und. Wir haben unsere Schicksale zu tragen, oder? Und jetzt? Konzentrieren wir uns auf Schuld? Konzentrieren wir uns darauf zu sagen, was habe ich alles falsch gemacht? Was haben die anderen alle falsch gemacht in meinem Leben? Darf ich dich fragen, sind wir wirklich das Produkt unserer Erfahrungen und unserer Fehler? Möchtest du nur so ein Produkt sein, das aus Schicksalsschlägen zusammengebaut wurde? Warum macht Jesus diesen Matsch aus Spucke und aus Staub? Mich erinnert das irgendwie an 1. Mose. Im 2. Kapitel, Vers 7 heißt's: Gott, der Herr, formte den Menschen aus Staub vom Boden. Ja, und jetzt kommt wieder dieser Staub. Und ich merke, da ist etwas im Gang. Da ist ein schöpferischer Prozess im Gang. Und dieser schöpferische Prozess will den Menschen, der blind ist, will den Gerhard, will den Gudo, will uns alle mitnehmen in einen neuen schöpferischen Akt. Der Schöpfer selbst spukt hier herum und er macht etwas, was uns wiederherstellt. Das ist Jesus. Der möchte unser krankes, beschädigtes, enttäuschtes Leben mit seiner Gnade berühren. Als der Blinde sein Gesicht wäscht, und das ist ja auch interessant, dass Jesus ihn nochmal zum Teich schickt und er sich waschen soll. Jesus gibt uns die Botschaft der Gnade, aber unser Part ist, dass wir nochmal tätig werden und die Vergangenheit von uns abwaschen. Uns abwenden von der Vergangenheit. Und der Blinde wäscht sich und er macht die Erfahrung von 1. Mose, was früher dunkel war, wird hell. Halleluja. Wir gehen spazieren, wir loben Gott über sein Einfallsreichtum, über seine Kreativität, was die Schöpfung angeht. Ist das nur alles gewesen? Hat Gott aufgehört, kreativ zu sein, als die Schöpfung abgeschlossen war? Da hat Gott erst angefangen. Mit dir und mit mir macht er weiter. und zu den Blinden sagte, die Werke Gottes sollen sich in deinem Leben zeigen. Und heute Morgen sagt er zu dir, die Werke Gottes, Uli, sollen sich in deinem Wege zeigen. Gott stellt unser Leben wieder her. Wenn wir unsere Krankheit, unsere Schwachheit sehen, unsere Verluste, unsere zerbrochenen Beziehungen, dann können wir allen anderen die Schuld geben, dann können wir uns die Schuld geben und dann können wir auch Gott die Schuld geben, was wir ja auch manchmal tun. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit und die hat damit zu tun, dass Gottes Macht so weit reicht und dass seine Gnade so tief reicht, dass er unser Leben wieder zu einem sinnvollen Ganzen zusammensetzt. Er nimmt er die Trümmer unseres Lebens, so wie nach dem Weltkrieg die Trümmerfrauen, die Trümmer des Deutschen Reiches genommen haben und wieder zu etwas Sinnvollem zusammengesetzt haben. Wir alle sind nicht frei von Enttäuschungen, Herzensarmut, Misserfolgen oder Krankheit. Aber die entscheidende Frage lautet, kann Gott selbst das Schwere in unserem Leben dazu benutzen, dass Gott verherrlicht wird? Wir sind alle ein Teil der gefallenen Welt. Und da wir die Bibel kennen und da wir an die Bibel glauben, wissen wir auch, dass sich das Böse an dieser Welt vergriffen hat. Und dass es dieser Welt Schaden zugefügt hat. Und ein Teil dieses Schadens setzt sich fort und fort. Wenn du das nicht verstehst, schalt heute Abend die Nachrichten ein und da wirst du sehen, zur Genüge. Auch wir Christen sind Teil einer gefallenen Schöpfung. Aber meint ihr, dass Gott jetzt dasteht und sagt, oh, das tut mir jetzt aber so leid. Entschuldigt. Nein! Gott sagt, gib mir deine Trümmer. Du hast nicht Schuld. Deine Eltern haben nicht Schuld. Dein Nachbar hat nicht Schuld. Gott soll durch deine Trümmer verherrlicht werden. Dass Gott überlegen ist, das glauben wir. Aber kann denn Gott so souverän und so überlegen sein, dass er selbst das, was zerstört ist, braucht, um seine Macht zu verherrlichen? Gucken wir uns doch das Kreuz an. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, lachte die Hölle. Wir haben's geschafft. Aber als er am dritten Tag wieder auferstanden ist, hat dieses Kreuz, das verflucht ist, dazu beigetragen, dass eine ganze Welt erlöst wurde. Und jetzt sagst du, aber mit meinem Leben, da kann er nichts mehr anfangen. Doch, er kann und er will. Heute Morgen, er fängt jetzt schon an. In euren Köpfen fängt er an. Wisst ihr, der Schlüssel, dass Gottes Gnade in unser Leben kommen kann, ist unter anderem auch Vergebung. Vergib dir selbst. Vergib all den anderen, die dich mit Schmutz zugeschüttet haben. Höre auf, die Frage nach der Schuld zu stellen. Solange wir auf der Frage nach der Schuld sind, bleiben wir sitzen wie der Blinde, Tag ein und Tag aus saß er, die Leute kannten ihn. Aber wenn du dich aufmachst und zu Gott rufst und sagst, Gnade, die Frage nach der Schuld ist für Gott reserviert, denn die Bibel sagt uns, er ist der Richter. Und ich sage noch dazu, sagt die Bibel auch, er ist ein gerechter Richter. Also ist gar nicht deine Frage nach der Schuld, ist seine Frage. Er ist der Richter. Und unser Ziel sollte es nicht sein, zu richten und die Schuldfrage zu klären. Unser Ziel sollte es sein, uns als Werkzeug benutzen zu lassen, dass seine Gnade in unser Leben strömen kann. Halleluja. Halleluja. Schaut mal, wie oft entdecken wir in der Bibel oder auch in Geschichten, die wir hören, wie Gottes Gnade ganze Lebensläufe verändert. Da war ein Josef. Der war ein stolzer Gockel. Und seine Brüder konnten's nicht mehr hören. Und haben ihn verkauft als Sklaven nach Ägypten. Und dort wird er falsch angeklagt der Vergewaltigung. Und dann wird er ins Knast gesteckt und dort wird er auch noch vergessen. Kein Untersuchungsgefängnis, nee. Ab, rein, ins tiefste Loch. Vergessen. Aber Gott hat die ganze Zeit einen roten Faden seiner Gnade in dem Leben von Josef schon eingewebt gehabt. Und als er zurückschaut, kann er zu seinen Brüdern sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Lies die Geschichte nach 1. Mose 50. Das ist wirkliche Macht, wenn selbst das Böse noch Gottes Zielen dienen muss. Gleichgültig, ob deine oder meine oder unsere Ausgangslage erfreulich oder enttäuschend. Gott will sich in deinem Leben mit seiner Gnade durchsetzen. Bonke hat mal gesagt, vom Minus zum Plus. Und das ist das, was Gott uns mit dieser Geschichte sagen will. Dein Minus in deinem Leben wird durch das Kreuz zum Plus, weil Jesus dort bezahlt hat und Gnade fließen kann. Jesus hält sich nicht auf und erklärt seinen Jüngern und diesem Blinden das Leid. Das tun wir ja so oft, so gerne. Das Leid erklären. Jesus hält sich nicht damit auf. Jesus nimmt einen Teil der Schöpfung, Spucke und Staub und schmiert es ihm auf und sagt, werd sehend. Jesus stellt nie die Frage nach der Schuld, er löst sie. Für Gott ist die Ausgangssituation deines Lebens zweitrangig. Er kann sich alles zunutze machen, um dich zu segnen und dein Leben aufzubauen. Jesus möchte, dass du wieder sehen kannst. Jesus möchte unsere Blindheit heilen. Weißt du, dass du blind bist? Wollt ihr euch jetzt was einspielen? Aber irgendwie klappt's nicht.
Gib mir eine Minute und denk mal darüber nach, was Gott in deinem Leben machen will.
Es war am 12. Januar 2007, also vor gut 10 Jahren her, da stand in einer U-Bahn-Station in New York ein Geiger mit Baseballkappe auf und Straßenkleidung und spielte Stücke von Bach, wie ihr es gerade hört, und von Schubert und von anderen Künstlern. 43 Minuten lang klassische Musik. In diesen 43 Minuten gingen 1097 Menschen an ihm vorbei. Einige schmissen Geld in seinen Kasten. Andere haben ihn gar nicht beachtet. Und von diesen 1097 Menschen, die in diesen 43 Minuten an ihm vorbeigingen, blieben nur ganze 7 stehen. Da waren kleine Kinder, die wollten zuhören. Aber die Mamas und Papas rissen sie mit fort. Man hat ja Zeitdruck. Man hat ja was zu tun. Insgesamt kamen in diesen 43 Minuten 32,17 € zusammen in diesen Geigenkasten. Warum wissen wir diese Geschichte so genau? Weil diese Geschichte ein Experiment von einem Journalisten der Washington Post war, der später für dieses Experiment sogar den Pulitzerpreis bekommen hat. Und der Geiger, der damals gespielt hat, ist derselbe, den ihr jetzt hört. Es ist einer der weltbesten Geiger, Joshua Bell. Einen Tag vorher hat er dasselbe Programm in der Carnegie Hall gespielt. Eine Halle mit 2800 Sitzplätzen und die Karte hat 100 € gekostet. Und da laufen 1090 Leute vorbei und nur 7 bleiben stehen. Ich möchte uns das sagen, um uns nochmal auf unsere Blindheit hinzuweisen. Oft sehen wir nicht, dass wir blind sind, aber wir sind so oft. Gott möchte jeden Tag solche Freude in dein Leben hineinbringen. Gott möchte dir die kostenlosen Konzerte deines Lebens zeigen und geben und sagen, da stehe ich. Kannst du dir auch leisten in der U-Bahn-Station. Brauchst nicht 100 € zahlen und dich nicht anstrengen. Ich bin da. Ich gebe dir alles, was ich kann. Ist es vielleicht an der Zeit, dass wir das Licht in unserem Herzen anmachen? Ist es an der Zeit, dass wir Gott seine heilenden Hände auf uns legen lassen, so wie er seine Gnade auf unser Leben legen möchte? Er ist der Schöpfer geblieben, der so gerne Leben wiederherstellt. Seine Liebe zu dir ist stärker als alles, was hinter dir liegt. Und denk mal darüber nach, was alles aus deinem Leben noch werden kann, wenn Gott zum Zug kommt. Danke fürs Zuhören. Amen.